Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Mag sein, dass es schon sehr, sehr spät ist, aber wir werden alle gleich hellwach sein, wenn dieser Mann laut darüber nachdenkt, ob es möglicherweise schon zu spät ist, und zwar für Deutschland. Er tut das schon seit längerem und er tut das auch, und das ist das eigentlich Bemerkenswerte daran, er tut das auch öffentlich. Zuletzt vor einem halben Jahr hier bei uns in dieser Sendung, fast täglich, sagte er damals, melden sich bei mir Unternehmen, die nicht mehr können. Das war im Mai, wenn Sie sich erinnern. Und die Frage ist, wusste er damals schon, dass sich demnächst auch der deutsche Konzern melden würde, VW? Der Konzern, der wie kein anderer mit der Politik, mit der SPD, mit seinem Niedersachsen verbunden ist. Und warum reden wir erst jetzt, wo zehntausende Jobs in Gefahr sind, darüber? Wer hat da was nicht gesehen? Fragen an Stefan Weil. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Hallo.
Ja, und was passiert da gerade politisch, wollen wir diese Frau fragen, die beides bestens kennt. Die inneren Zusammenhänge der deutschen Wirtschaft und die der deutschen Politik, beschreibt all das seit vielen Jahren für die Kollegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und sagt, die deutschen Zahlen sind wirklich schlecht und es ist bizarr, was wir gerade erleben. Wir sehen an der Spitze des Kabinetts Wahlkämpfer, von denen jeder nur noch sein Ding macht. Das ist keine gute Nachricht. Herzlich willkommen, Julia Löhr. Freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit, da sehen wir ihn schon in Washington, mit Elmar Thewissen. Schönen guten Abend, Elmar. Freue mich, dass das klappt.
Hallo in die Runde nach Hamburg. Hallo, Markus.
Elmar, lass uns gleich über das reden, was möglicherweise in 6 Tagen passieren wird. 6 Tage bis zur Wahl, und es ist interessant und ich glaube so interessant wie selten lange nicht mehr, sich die Kurven mal anzuschauen, wie nah die seit vielen Wochen beieinander sind. Was sagen dir, was sagen euch den Profis, die Umfragen, die Ergebnisse gerade?
Ja, wir sehen das ja gerade hier. 1,4% ist der Unterschied landesweit. Und das ist der Durchschnitt von allen Umfragen, die wir hier in den USA haben. Und es kommt fast täglich neue dazu. Und wenn man dann nochmal genauer hinguckt, da geht es ja in erster Linie dann um die Swing States, da wo es so mega knapp ist. Und da ist tatsächlich so, dass in den 7 Swing States eigentlich die beiden gleich aufliegen. Also es liegt im Bereich der Fehlerquote. Mhm. Und deswegen kann keiner sagen, wie es nächste Woche ausgeht. Gerade hat CNN eine neue Umfrage veröffentlicht. Das sieht erstmal deutlicher aus. In den Swing States Michigan, Wisconsin läge sie um, ich glaube, es waren 6 Prozentpunkte vorne. Allerdings muss man auch wieder dann schauen, es sind nur 700 Leute, 700 bis 800 Leute befragt worden und die Fehlerquote liegt bei 5%. Also diese Umfragen, die erzeugen ein schräges Bild und keiner weiß wirklich, in welche Richtung das nächste Woche tendiert.
Hast du gerade gesagt, 500 bis 700 bis 800 Leute, die da befragt werden in einem Land von 350 Millionen?
Ja, und 155 Millionen registrierten Wählern. Allerdings sind das ja jetzt die Zahlen mit diesen 6%, was ich gerade ansprach, bei einzelnen Swing States. Das sind natürlich deutlich weniger Wähler. Aber auch vor dem Hintergrund sind einfach so deutliche Zahlen rauszuhauen wie heute bei einer Basis von, ich glaube, es waren zwischen 700 und 800 Befragten. Das ist hanebüchen und hat wenig Aussagewert, weil das Entscheidende ist, glaube ich, bei dieser Wahl, mehr als jemals zuvor, ob die ihre eigenen Anhänger wirklich mobilisieren können, dass sie wählen gehen. Das ist am Ende das, was den Unterschied macht.
Vielleicht können wir die Grafik noch mal zeigen, Elmar, was ja auch interessant ist. Also man sieht diese Kurven, die parallel zueinander verlaufen. Aber wenn man mal ganz genau hinschaut, gerade in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, nähern die sich noch mal an. Und mein Eindruck ist hier aus der Ferne, ich weiß nicht, ob Julia Löhr und Stefan Weil das ähnlich sehen, du lebst in Amerika, mein Eindruck von außen ist, Trump gelingt es gerade wieder, so ein Momentum zu erzeugen. Das war schon mal ein bisschen klarer auf der Seite von Kamala Harris. Oder täuscht das?
Naja, wenn du die Kurve da siehst, siehst du ja im Grunde genommen, dass sie auch ein Stück weit Begeisterung entfachen konnte. Das hatte auch viel mit der Frustration um Joe Biden zu tun. Und aus diesem Tal heraus war auf einmal so eine Welle des Enthusiasmus da. Genau. Das hat sie in den Umfragen nach vorne expediert. Jetzt ist es, ich sag mal, man kann sagen, Normalisierung. Man kann auch sagen, Donald Trump holt auf. Aber auch hier wieder ganz schräge Sachen. Da wird behauptet, Donald Trump würde vor allen Dingen bei den schwarzen Wählern ihr einiges abnehmen, auch im Vergleich zu wie viele von denen damals Joe Biden gewählt haben. Mhm. Schaut man sich das dann mal wirklich genau an, stellt man fest, ja, sie hat einen geringeren Vorsprung bei den schwarzen Wählern als damals Joe Biden. Mhm. Aber Donald Trump gleichzeitig hat einen niedrigeren Vorsprung als damals bei den nicht hochschulausgebildeten weißen Wählern. Mhm. Und die sind zahlenmäßig so viele in den USA, viel mehr als die schwarze Bevölkerung Anteil an der amerikanischen Bevölkerung hat. Ist im Grunde genommen im Umkehrschluss das, was er verloren hat im Vergleich zu vor 4 Jahren, viel deutlicher als das, was Kamala Harris vielleicht weniger bei den Schwarzen hat. Am Ende können es trotzdem ein paar tausend Stimmen sein, die eben den Unterschied machen. Aber eine Schlagzeile ist sehr schnell gemacht und ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, irgendwelche Trends hier in dem zu erkennen, was da rausgehauen wird.
Weil wir gerade dabei sind, es gab einen interessanten Moment dieser Tage in einer Kneipe, war es, glaube ich. Der Versuch von Spitzenpolitikern, möglichst volksnah und volkstümlich zu wirken. Herr Weil kennt diese Art von Aktion möglicherweise.
Ja, auch ansonsten in Kneipen.
Ich weiß. Kamala Harris in einer Kneipe. Wir haben Donald Trump bei McDonald's gesehen mit der Bitte auf den Lippen, mein Name ist Donald, ich hätte gerne einen Job. Und man denkt, ja, bitte gebt ihm den Job, ja, wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Sie wiederum sitzt dann als Gegenreaktion in einer Kneipe und denkt, in einem Moment, in dem sie offensichtlich vergessen hat, dass gerade noch Mikrofone an waren, darüber nach, wo das eigentliche Problem ist. Wir schauen mal kurz rein.
Also, das Ding ist, wir müssen bei den Männern Boden gut machen. Oh, hier sind Mikrofone. Schön, Sie hören alles mit. Das war mir nicht klar. Also, wir haben über Familiengeheimnisse geredet. Scheiße. Wie auch immer, es ist schön, Sie zu sehen.
Wie ist das angekommen im Land? Ich meine, erstens eine sehr ehrliche, weil unbedachte Analyse und zweitens dann ganz offen einfach mal Scheiße zu sagen. Wie funktioniert das in Amerika?
Das funktioniert gut, weil Donald Trump die Standards gesenkt hat. Aber am Ende sieht man hier ja auch mal sie in einer ganz natürlichen Situation. Sie wirkt authentisch und ehrlicherweise, ich glaube eigentlich keine Sekunde daran, dass das nicht auch ein Stück weit Absicht war.
Okay.
Weil man eben den Finger auf das Problem legen kann. Mhm. Und das ist ja sowas von in den Zeitungen und überall in den Medien gewesen. Mhm. Jeder weiß es eigentlich. Übrigens auch das mit dem McDonald's-Auftritt war total inszeniert. Das Ding hatte geschlossen, die McDonald's-Filiale. Und dann stand Donald Trump da. Und jeder, der ans Fenster fuhr, der war vorher vom Secret Service handverlesen. Der bekam auch kostenlos das Essen da. Also komplett inszeniert, so wie das meiste in diesem Wahlkampf.
Okay, nach den Erfahrungen auch aus diesem Wahlkampf kann man das in gewisser Weise sogar nachvollziehen, dass der Secret Service da mitredet. Aber der Ton, Elmar, der hat sich echt verschärft. Kamala Harris fällt auf durch Trump-Hitler-Vergleiche. Also der Name Hitler fällt sehr, sehr häufig neuerdings in diesem Wahlkampf. Teilweise auch wirkt sehr, sehr hart und gnadenlos. Und er wiederum auch. Und vielleicht schauen wir mal ganz kurz rein. Ein kleiner Auszug an Beleidigungen der letzten Tage und Wochen.
Ich habe das Recht, sie persönlich anzugreifen. Ich habe nicht viel Respekt vor ihr und ihrer Intelligenz. Sie wäre eine furchtbare Präsidentin. Wir können dich nicht ausstehen. Du bist eine beschissene Vizepräsidentin, die schlimmste. Joe Biden war mit der Zeit geistig beeinträchtigt, was traurig ist. Aber Kamala Harris, ehrlicherweise glaube ich, sie wurde so geboren. Sie ist für das Amt ungeeignet, jeder weiß es. Niemand respektiert sie, niemand vertraut ihr, niemand nimmt sie ernst. Jeder weiß, dass sie eine Person mit sehr niedrigem IQ ist. Nächsten Dienstag müsst ihr aufstehen und Kamala Harris sagen, dass sie einen furchtbaren Job gemacht hat, dass der korrupte Joe Biden einen furchtbaren Job gemacht hat. Ihr habt unser Land zerstört und wir werden das nicht länger hinnehmen. Kamala, du bist gefeuert. Hau ab, hau ab. Du bist gefeuert.
Ein ziemlich rauer Ton, gerade bei dieser letzten Veranstaltung in New York, Elmar. Wie kommt sowas an in der amerikanischen Öffentlichkeit?
Ja, auch da gilt, was ich schon sagte. Man hat sich an vieles gewöhnt. Aber man muss eins mal hier sehr klar machen. Hier wird auch ein Doppelstandard angelegt, also im Grunde mit zweierlei Maß gemessen. Wenn Donald Trump so etwas sagt, wie wir gerade gehört haben, ist ja die Frage, gibt es Belege für all das? Die gibt es nicht. Ich bin durchs Land gefahren, ich sehe nirgendwo ein zerstörtes Amerika, die Wirtschaftsdaten sind hervorragend, also ein Großteil davon ist schlicht und ergreifend erlogen und reine Beschimpfung. Wenn Kamala Harris aufgreift, was der engste Beraterkreis von Donald Trump sagt, also John Kelly, der ehemalige Stabschef im Weißen Haus oder vielleicht auch der ehemalige Generalstabschef, die Trump tatsächlich als Faschisten bezeichnet haben, dann wird hier gleich gesagt, das ist unmöglich, das ist auch nur eine Beschimpfung ohne jeden Beleg. Aber es tut mir leid, wir können gerne da einsteigen. Ich bin gelernter Historiker und Politikwissenschaftler. Der Doyen der amerikanischen Faschismusforschung hat sich auch dazu sehr klar geäußert, dass alle Elemente, die wir in den letzten Jahren erlebt haben von Donald Trump, schlicht und ergreifend belegen, dass es faschistische Tendenzen sind. Mit anderen Worten, wenn so ein Wort fällt, hat es eine Unterfütterung. Und das ist hier, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Deswegen hat Kamala Harris ja gestern auch wieder, sie hat das Wort Faschist vermieden, aber sie hat das Wort kleiner Tyrann und möchte gern Diktator in den Mund genommen.
Julia Löhr, wie beobachten Sie das?
Gemessen daran geht die Ampelkoalition ja noch sehr flicklich miteinander um. Also es ist interessant zu beobachten, wie sich die Kommunikation auch von Kamala Harris verändert. Also im Sommer war ja die Strategie so Good Vibes und gute Laune und das reicht aus, um die Stimmung im Land zu drehen, was ja auch gerade hier bei den Grünen dann sehr interessiert beobachtet wurde, ob das eine Wahlkampfstrategie sein kann.
Möglichst inhaltsfrei, aber gute Laune.
Genau, gute Laune verbreiten, so gegen diese miese Petrigkeit. Habeck hat das ja dann auch direkt aufgegriffen. Und jetzt sieht man ja, dass sie sich anpasst, dass sie eben auch ihn jetzt schärfer angeht, Trump schärfer angeht, so ein bisschen auf seinen Stil einschwenkt, nicht so extrem, aber das schon in diese Richtung geht. Und ich bin echt sehr gespannt, wie das ausgeht. Und vor allem auch, ich frage mich, ob Trump das Ergebnis anerkennen wird, wenn es zu ihren Gunsten ausgehen sollte. Ich befürchte nein. Und was erleben wir dann?
Elmar schüttelt gerade mit dem Kopf. Also nein, glaubst du?
Ja, also wir haben eine Umfrage. Ich habe vorhin ein bisschen über die Umfragen hergezogen, aber die ist doch nicht ziemlich valide. In den Swing States wurden die Leute gefragt, wie viele glauben denn eigentlich, dass das Ergebnis nicht anerkannt wird und wie viele glauben, dass es hinterher zu Gewalt kommen wird. Und da sagen ein großer Teil, eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung, sie rechnen mit Gewalt hinterher und sie sind fest überzeugt, 90% der Demokraten sind davon überzeugt, dass Donald Trump das Ergebnis nicht anerkennen wird. Und er hat gestern bei einer Veranstaltung in Pennsylvania wieder gesagt, wenn die Demokraten gewinnen, dann kann das nur sein, weil sie betrogen haben. Das hat er gestern wieder gesagt. Und wir wissen, dass die Heere von Anwälten auf beiden Seiten schon parat stehen, um dann, wenn es irgendwo knapp ist, Einspruch einzulegen, vor Gericht zu ziehen. Und es kann dann sein, dass, wenn es knapp wird, in einigen Bundesstaaten wir Tage oder Wochen lang noch nicht wissen, wer denn eigentlich am Ende da gewonnen hat.
Herr Weil, wenn Sie all das hören, auch die Art und Weise, wie da übereinander geredet wird. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Jemand sagte neulich hier, wir machen immer noch den Fehler, sozusagen Trump an Fakten zu messen. Aber dieser Mann bespielt keine Fakten, dieser Mann bespielt eine Emotion. Und ich glaube, da ist was dran.
Das, was Herr Thewissen berichtet, das lässt mich jedenfalls gruseln. Denn jetzt hat er eben gesagt, über mögliche Szenarien, wenn Trump knapp verlieren sollte. Was spricht denn dafür, dass er rücksichtsvoller wäre und er und seine Leute, wenn er knapp gewinnen sollte? Und was hieße das für die amerikanische Demokratie? Und was hieße das dann für den Rest der Welt und auch für uns in Deutschland? Das sind ja alles Perspektiven, die lassen einen wirklich ja mit ganz bangen Gefühlen auf den 5. November schauen. Und es gibt wenig, was ich mir an dem Tag mehr wünschen würde, als dass tatsächlich ja wir mit dem relativ kleineren Übel dann, dass Herr Thewissen eben beschrieben hat, zu tun haben, oder die Amerikaner nicht so sehr wie in erster Linie, aber dass Amerika sich zur Demokratie bekennt. Und darum geht es, glaube ich, im Kern. Ob man unsere Form von Demokratie, die ja auch von den Amerikanern genau die ist, mit denen sie jahrzehntelang ganz gut gefahren sind, ob man das haben will oder nicht.
Es gibt immer manchmal so das Gefühl bei Leuten, das ist so ein mediales Ding. Da wird etwas hochgezogen nach dem Motto, möglichst harte, steile Vergleiche. Dann sagt man Faschist, dann sagt man Hitler, dann geht das immer so weiter. Das ist aber in diesem Wahlkampf tatsächlich auch sozusagen unterfüttert, wenn man so will. Ich weiß, dass es in Amerika seit Tagen eine sehr intensive Debatte gibt über einen Satz von Trump, der so fast beiläufig gefallen ist, wo er über the enemy from within nachdenkt. Den Feind aus dem Inneren. Und ich glaube, wir haben die eine dieser Passagen, er hat das mehrfach gesagt, auch vorliegen. Wir schauen einmal kurz rein.
Ich denke über China nach. Ich denke über Russland nach. Ich denke über viele Dinge nach. Und übrigens, der Feind von innen, die verrückten Irren, die wir haben, die Faschisten, die Marxisten, die Kommunisten, die Leute, die tatsächlich das Land leiten. Nicht sie, sie leitet es nicht und Biden auch nicht. Ihr alle wisst das. Diese Leute sind gefährlicher, der Feind von innen.
So, und ich habe noch einen anderen Satz irgendwie, über den ich neulich gestolpert bin. Wir versprechen euch, Zitat, dass wir die Kommunisten, Marxisten, Faschisten, linksradikale Gangster, wir werden sie ausrotten. Leute, die wie Ungeziefer gerade innerhalb der Grenzen unseres Landes leben. Sie vergiften das Blut unseres Landes. Das tun sie, da geht es um Migranten, das sind keine Menschen, das sind Tiere. Und dann setzt er nach und sagt, ich benutze das Wort Tiere, denn genau das sind sie. Und dann gibt es noch so einen anderen krassen Satz. Am ersten Tag werde ich das größte Deportationsprogramm der amerikanischen Geschichte starten, um all die Kriminellen aus dem Land zu kriegen und so weiter und so weiter. Dann geht's rein in die Genetik. Glaubt hier irgendjemand an Gene, ruft er irgendwann in diese Halle. Glaubt ihr an Genetik? Ein Mörder, das glaube ich, hat das in seinen Genen. Und wir haben gerade sehr viele schlechte Gene in unserem Land. Der Feind von innen, Abschaum, mit dem wir umgehen müssen. Ich meine, wenn man das hört, also das ist ein Sprech, den hatten wir schon
vielleicht
mal.
Vielleicht da auch noch mal. Ja, Markus, deswegen noch mal gesagt, noch hat ihn keiner als Hitler bezeichnet, wirklich. Also, sondern gesagt, dass er gesagt habe, Hitler habe auch Gutes getan.
Gute Generäle und so.
Er ist als Faschist bezeichnet worden. Der einzige, der ihn mal als Hitler bezeichnet hat, das war sein eigener Vizepräsidentschaftskandidat, J.D. Vance, vor einigen Jahren, als er noch politisch anders unterwegs war. So, und hier ist noch mal wichtig, wenn diese Rhetorik, die du gerade ansprachst, wenn man sich die Reden nochmal ansieht und zum Beispiel den Schluss seiner Reden, da fühlt man sich, und nochmal, ich habe als Historiker und Politikwissenschaftler auch irgendwie ein Gespür dafür, fühlt man sich an die Blut- und Bodenideologie der Nazis erinnert.
Genau das.
Und das muss man meiner Meinung nach auch ehrlich und offen aussprechen, weil das eine Basis würde für eine Politik in den nächsten 4 Jahren, wenn er tatsächlich ins Amt käme. Man muss jedenfalls mal ernst nehmen, was er da sagt. Man kann das nicht einfach abtun wie, ach, der ist doch unberechenbar und der redet nur viel und hat ein großes Maul oder wie auch immer man das benennen will. Nein, er wird die Regierung, so ist der Plan, ja so umbauen, dass er relativ freie Bahn hätte, so etwas zu tun. Zum Beispiel das Militär im Inneren des Landes einzusetzen gegen zum Beispiel angeblich illegale Zuwanderer, die ja in Internierungslager stecken und dann aus dem Land werfen will.
Und offenbar auch gegen politische Gegner. Das ist ja die Debatte, die es da gibt in Amerika. Wer könnten diese Leute sein? Adam Schiff, Nancy Pelosi, über wen reden wir da?
Das sagt er sogar offen in seinen Wahlkampfauftritten. Natürlich sind es Nancy Pelosi, Adam Schiff, auch die Biden-Familie, dann wahrscheinlich ja auch die Harris-Familie. Und zwar erstmal mit Hilfe des Justizministeriums. Es ist der Plan vorhanden, das Justizministerium, das eine gewisse Unabhängigkeit in Amerika besitzt, als Werkzeug zu benutzen. Und er rechtfertigt, indem er eben behauptet, das habe ja in den vergangenen Jahren auch Joe Biden gemacht. Also er stellt ja jeden Gerichtsfall, den es in Amerika gab, als eigentlich nur als Auftragsarbeit der derzeitigen Regierung Biden dar. Und das ist falsch, sondern da sind Staatsanwälte unterwegs gewesen, übrigens auch in einigen Bundesstaaten, die geprüft haben, ob da eben strafrechtlich relevante Vorfälle waren. Auf der Basis wurde er angeklagt. Und hier muss man auch nochmal sagen, in 34 Punkten wurde er auch schon verurteilt.
Genau.
Also noch nicht in allen. Und da drohen ja noch andere Prozesse. Aber die werden wahrscheinlich nie stattfinden, wenn er als Präsident im Amt wäre und sich dann vielleicht selber begnadigt.
So, und jetzt zu dem, was das mit uns zu tun hat. Elmar, zum Schluss, Zitat Trump, mein Lieblingswort ist Zoll. Zoll ist das schönste Wort im Wörterbuch.
Genau, sehr wichtig, weil Donald Trump das, was er vorhat, in Amerika finanzieren will durch Strafzölle. Und diese Strafzölle würden Deutschland und Europa treffen. Es geht um 10% mindestens, vielleicht sogar bis zu 20% auf Waren aus aller Welt, auf Waren aus China 60%. Das hätte dramatische Folgen für die Weltwirtschaft, aber insbesondere auch für Deutschland. Das Institut für Wirtschaft schätzt 180 Milliarden Euro Schaden für die deutsche Wirtschaft innerhalb von 4 Jahren Trump-Amtszeit. Und das Verrückteste an der Sache ist, er verspricht ja den Menschen, dass dieses was Tolles wäre hier für die Amerikaner. Die Wahrheit ist, durch die Verknappung der Waren bei erhöhten Strafzöllen oder auch, dass sie teurer werden, würde das hier in Amerika zu einer Inflation führen, so sagen hier führende Wirtschaftsexperten, von bis zu 25%. Also auch die amerikanische Wirtschaft könnte dramatisch Schaden nehmen unter einer Regierung Donald Trump.
Also, danke dir sehr herzlich, Elmar. Wir werden uns in den nächsten Tagen noch häufiger sehen und hören, hoffe ich. Danke für den Moment und alles Gute dir nach Washington. Spätestens Dienstag sehen wir uns hier wieder.
Alles Gute in die Runde. Danke.
Herr Weil, ist Deutschland, ist insbesondere, und jetzt sind wir beim Thema, die deutsche Autoindustrie darauf vorbereitet, wenn das kommt? Wir zeigen gleich nochmal das, was er konkret zur deutschen Autoindustrie sagt. Sind wir darauf vorbereitet?
Naja, Geschäftsgrundlage für das deutsche Wirtschaftsmodell ist Export in vielen Fällen. Und Amerika ist der außerhalb Europas wichtigste Markt für deutsche Unternehmen. Und deswegen würde eine konsequente Umsetzung einer solchen Politik massive Probleme auch bei uns auslösen. Da kann man ziemlich sicher sein. Viele deutsche Unternehmen haben gleichzeitig auch Produktionskapazitäten schon in den USA aufgebaut. Darunter übrigens auch Automobilunternehmen. Deswegen wäre das vielleicht ein kleines Trostpflästerchen, aber unterm Strich gehe ich mal da stark von aus, das würde die europäische Wirtschaft mit wirklich weiteren heftigen Schwierigkeiten konfrontieren. Da kann man leider ziemlich sicher sein.
Fragen gleich Julia Löhr, was das bedeuten könnte. Aber hören vielleicht einmal kurz rein in das, was Trump zum Thema Zölle, insbesondere Autozölle, sagt. Bitte schön.
Hier ist das Angebot, das ich jedem großen Unternehmen und Hersteller der Welt mache. Ich biete euch die niedrigsten Steuern, die niedrigsten Energiepreise, die niedrigsten bürokratischen Hürden und freien Zugang zum besten und größten Markt der Welt. Aber nur, wenn ihr eure Produkte hier in Amerika herstellt. All das geht verloren, wenn ihr sie nicht hier produziert und keine Amerikaner dafür einstellt. Ich will, dass deutsche Autofirmen zu amerikanischen Autofirmen werden. Ich will, dass sie ihre Werke hier bauen. Wir werden einen Zoll von 100% auf jedes einzelne Auto, das über die mexikanische Grenze kommt, erheben.
Autos, Pharmaprodukte, Maschinenbau und so weiter, alles wichtig. Also Amerika, Absatzmarkt, unglaublich wichtig. Sie waren im März, glaube ich, ne, mit dem Wirtschaftsminister, mit Robert Habeck in den USA. Wie wird das diskutiert?
Ja, das war insofern interessant, dort zu beobachten, weil die Großunternehmen sind ja meist schon dort vor Ort mit Produktion vertreten. Und auch da ging es ja schon um dieses Szenario, was passiert, wenn Trump 2 kommt. Und da war zu erleben, dass die Unternehmen deutlich entspannter waren als die Politik. Also dass die Unternehmen, die dort Produktionsstätten haben, sagen so, wir verstehen uns mit den Lokalpolitikern vor Ort gut, uns wird hier eben der rote Teppich ausgerollt, die Energie ist günstig, die Bürokratie ist gering, alles super. Und das mit den Zöllen betrifft uns nicht so sehr, weil die Weltwirtschaft hat sich in den letzten Jahren schon sehr verändert in Richtung Lokalproduzieren für den lokalen Markt. Und von daher hat er auch bei dieser Reise einer der Industrievertreter gesagt, Trump wäre kein Katastrophenszenario für ihn. Aber es ist natürlich für die vielen Mittelständler, die wir hier in Deutschland haben und die nach Amerika exportieren, für die ist es in der Tat dann ein Katastrophenszenario, wenn diese Zölle kommen, weil eben dann der Export deutlich teurer wird. Und wer hier produziert, ja schon mit recht hohen Standortkosten, hohe Energiepreise, hoher bürokratischer Aufwand und dann noch ein Zoll dort, weil sie dann auf die Produkte anfällt, dann ist es halt sehr schwer, wettbewerbsfähig zu sein. Also von daher ist es so ein bisschen zweigeteilt. Wer vor Ort ist, glaube ich, den betrifft es nicht ganz so. Aber wer exportieren will, den betrifft das in der Tat sehr.
Was hören Sie da aus Ihrem Land, Herr Weil?
Also ich kann dem sehr beipflichten. Da, wo ich Produktionskapazitäten habe als Unternehmen, dann kann ich damit umgehen. Man muss ja auch sagen, Joe Biden hat ja dasselbe Ziel verfolgt. Er hat es allerdings, naja, ob das jetzt immer in jedem Fall nur den Regeln des fairen Welthandels entsprochen hat, ist eine andere Frage. Aber er hat die Unternehmen gelockt. Und was Trump jetzt androht, das ist wirklich ein harter Protektionismus. Und der dürfte vor allen Dingen in der Tat im deutschen Mittelstand größere Probleme auslösen. Das würde ich mal stark
annehmen. Was sagen die Unternehmer, wenn, oder Unternehmerinnen ja auch vielfach, wenn die zu Ihnen kommen?
Naja, ich komme zu Ihnen. Das ist tatsächlich immer sehr viel sinnvoller. Aber der Hauptpunkt ist, dass Sie natürlich ebenso wie wir insgesamt jetzt auch erstmal ein Stück abwarten müssen. Was kommt denn jetzt eigentlich dabei raus? Die Art und Weise, wie die Biden-Administration Wirtschaftspolitik betrieben hat, war sehr offensiv, auch wirklich Buy American. Also insofern ist das jetzt keine sozusagen Politik gewesen, die besonders Deutschland- oder europafreundlich gewesen wäre, aber sie war kalkulierbar. Und ich glaube, das, was für Unternehmen wirklich ein enormes Risiko werden wird, ist diese Politik, wo man heute nicht weiß, was wird morgen passieren. Und das wird, glaube ich, dieses Erratische, das wird, glaube ich, vielen Unternehmen massives Kopfzerbrechen bereiten. Und man muss es ja dann auch weiterdenken. Kämen wir zu einer solchen Schutzzollpolitik der Amerikaner? Ja, was wäre denn die Antwort der Europäischen Union? Das heißt, wir wären ziemlich dicht oder wir wären in einem Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten, was man sich auch nicht wünschen möchte.
Und nebenbei noch in einem mit China, was Autos angeht, E-Autos angeht.
Ja, das halte ich auch nicht wirklich für der Weisheit allerletzten Schluss. Das, was an dieser Stelle da passiert, die Industrie selber, die man eigentlich damit schützen will, die sagt, bitte verschont uns von diesen Schutzzöllen.
Was sagt Ihnen das, weil das, ich meine, das trifft vor allen Dingen dann die deutsche Autoindustrie. Und Deutschland als der Player in Europa, das Autoland, sagt, bitte macht das nicht.
Naja,
das ist auch eine EU-Kommission, angeführt von einer ehemals deutschen Spitzenpolitikerin, sagt, machen wir doch.
Ja, das ist ja so, leider. Ich halte es wirklich für keine gute Idee. Und zwar gar nicht so sehr nur mit Blick auf die deutsche Automobilindustrie, sondern man muss ja sehen, dass bei dieser wirklich starken Verflechtung, den starken Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und China, die Chinesen natürlich auch viele Möglichkeiten haben, ich sag mal, die europäischen Unternehmen zu ärgern oder sie richtig in Schwierigkeiten zu bringen. Und ich glaube nicht, dass die Form des Armdrückens, die da betrieben wird, so richtig klug ist. Ein anderer Weg ist das, was zum Beispiel im Stahl passiert. Da sagt man, naja, unseren europäischen Stahlunternehmen, da geben wir harte CO2-Vorgaben. Diejenigen, die jetzt von außen nach Europa importieren, die müssen wir schon zu einem Ausgleich bringen, damit man da zu einem fairen Wettbewerb in Europa kommen kann. Das, finde ich, ist ein plausibler Gedankengang. Der ist richtig. Bei den Einfuhrzöllen, da habe ich leise Zweifel.
So, und über all das haben wir unter anderem im Mai dieses Jahres auch schon gesprochen, Herr Weil. Und man merkte so die Besorgnis. Und ich erinnere mich, Sie sagten damals irgendwie, ganz ehrlich, also so wie im Moment habe ich es noch nicht erlebt. Das fand ich einen bemerkenswert offenen Satz für einen Spitzenpolitiker in einer Fernsehsendung. Jetzt betrifft es aber plötzlich ein Unternehmen, das sozusagen das deutsche Unternehmen ist. VW, Volkswagen. Das, was Daniela Cavallo, die Betriebsratschefin von Volkswagen, am Montag verkündet hat. Seit wann wissen Sie das?
Das ist im Kern dasselbe, was vor 2 Monaten vom Vorstand kommuniziert wurde. Dazu muss man vielleicht Folgendes sagen. Es läuft bereits wirklich ein tiefgreifendes Kostensenkungsprogramm bei Volkswagen. Das ist im Jahr 2022 beschlossen worden, ab 2023. Und das macht auch jetzt noch immer den Löwenanteil des Volumens aus. Jetzt hat sich allerdings der Automobilmarkt noch mal deutlich weiter verschärft. Deswegen muss auch an dieser Stelle nachgesteuert werden. Und der jetzt sagt, jedenfalls der Vorstand, das führt zu so tiefgreifenden Maßnahmen. Was am Ende rauskommt, das werden die Verhandlungen zeigen, die derzeit laufen. Und ich habe ja persönlich auch keinen Hehl daraus gemacht. Ich sehe da sinnvollere Alternativen. Und meine Erwartung wäre, an diese Verhandlungen jetzt insbesondere auch zwischen Betriebsrat und Unternehmen, Gewerkschaft und Unternehmen, dass am Ende das auch dann herauskommen soll.
Reden wir gleich noch mal ein bisschen genauer darüber. Aber Frau Löhr, die aktuellen Zahlen bei VW, also man sieht daran, wie schnell so ein System. Und egal, wie groß der Konzern ist, wie schnell das plötzlich kippt, im dritten Quartal ist der Gewinn jetzt tatsächlich signifikant eingebrochen, um 42% auf 2,9 Milliarden Euro. Gewinn nach Steuern bricht sogar um 64% ein. Also wie schlimm steht es denn in VW? Und worauf ist das zurückzuführen?
Die Rendite bei der Kernmarke würde ich noch dazufügen. Also bei VW selbst ist jetzt auf 2% gesunken.
Zwei. Was braucht man üblicherweise in der Autoindustrie?
Der Zielwert sind 6,5. Um die 6-8% sollte man haben, damit man eben auch Investitionen tätigen kann. Das ist ja auch ein Punkt, über den wir jetzt viel reden. Mhm. Also es ist auf jeden Fall viel zu wenig. So. Und ja, VW steckt in einer tiefen Krise. Und da würde ich auch durchaus die Politik nicht als mitschuldig daran sehen, weil sie eben lange Zeit weggeschaut hat und da versäumt hat, radikale Schritte auch mitzutragen.
Wo, an welcher Stelle?
Naja, wenn man das vergleicht, Toyota und VW waren 2016 ungefähr gleich auf, haben beide etwas mehr als 10 Millionen Autos verkauft. Und dann ist die Schere auseinandergegangen. VW ist jetzt bei 9 Millionen, verkaufen Autos im Jahr und Toyota ist bei 11 Millionen. Und Toyota hat 380.000 Mitarbeiter und VW hat 680.000 Mitarbeiter. Richtig. Also Toyota produziert mehr Autos mit nicht ganz, aber beinahe der Hälfte der Leute. Finde den Fehler. Also es sind halt einfach viel zu viele Leute, die viel zu weniger Autos produzieren, die verkauft werden.
Da vergleichen Sie Äpfel mit Birnen.
Nee, da vergleiche ich nicht Äpfel mit Birnen.
Das tun Sie.
Und zwar deswegen,
weil Volkswagen traditionell sehr viel stärker als Toyota auch Dinge in eigener Regie macht, während Toyota sehr viel konsequenter ist bei der Auslagerung, aber das natürlich dann auch bezahlen muss. Also das sind da an dieser Stelle unterschiedliche Strategien. Und man kann so sagen, also noch bis zum letzten Jahresabschluss wurde wieder gesagt, Donnerwetter, Rekordgewinn. Wussten alle, das wird so nicht bleiben. Also, dass das Jahr 2024 schwierig wird. Das war bekannt. Es ist, wie gesagt, auch ein Thema für die ganze Branche. Aber man befindet sich jetzt gerade im Umbau. Der wird auch sehr konsequent betrieben werden müssen, leider. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass die deutschen Automobilunternehmen und eben auch Volkswagen künftig weiter erfolgreich sein können.
Über diese Konsequenz sollten wir gleich mal reden. Frau Löhr, Sie wollten gerade, Entschuldigung.
Nee, ich wollte nur sagen, also es gibt im Volkswagen-Konzern Werke, die zu weniger als 20% ausgelastet sind. Also dass es da durchaus noch Puffer gibt und dass da vieles in der Vergangenheit,
Osnabrück zum Beispiel,
was im Übrigen auf Drängen eines damals CDU-Ministerpräsidenten überhaupt erst in den Volkswagen-Konzern integriert wurde.
Reden wir über Christian Wulff oder über wen?
Genau, wir reden über Christian Wulff. Der hatte damals quasi darauf hingewirkt, dass Karmann, das ein insolventer
Zulieferer
aus der Branche gewissermaßen in den Volkswagen-Konzern integriert wird, weil das Unternehmen halt in seinem Wahlkreis lag. Und das ist jetzt eines der größten Sorgenkinder in dem ganzen Konstrukt und steht halt jetzt auf die Kippe. Dazu sagen, die Politik hat da keine Fehler gemacht und da wird schon konsequent umgebaut, da wäre ich jetzt nicht ganz bei Ihnen.
Da ich Mitglied der Gremien bin, das wissen Sie, Herr Lanz, darf ich nicht alles sagen.
Ist schon
aber
klar. Genau.
So viel sei denn doch gesagt. Was wir derzeit sehen, ist insbesondere eine eklatante Unterauslastung in genau denjenigen Unternehmen, Werken, die mit hohem Aufwand umgebaut worden sind, nämlich elektrifiziert worden
sind.
Emden ist ein Beispiel, Zwickau ist ein Beispiel, andere mehr. Und an der Stelle würde ich dem Satz, da hat Politik Fehler gemacht, den würde ich sogar unterschreiben. Denn man sieht, dass mit dem abrupten Stopp der Verkaufsförderung, mit den Weihnachtsbeschlüssen der Bundesregierung, denn anschließend sofort eine Reaktion beim Absatz stattgefunden hat und hat sich seitdem auch nicht erholt. Also das war tatsächlich ein Fehler. Im Übrigen habe ich verstanden, dass Sie mit Politik zum Beispiel mich meinen. Das würde jetzt an der Stelle voraussetzen, dass wir es etwas vertiefen würden. Das können wir leider nicht.
Ich habe gerade versucht, das Gesicht von Julia Löhr zu lesen. Ich komme gleich darauf zurück. Aber würde gerne von Ihnen wissen, Herr Weil, dieses Ende dieser E-Auto-Prämie, das über Nacht gekommen ist. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, haben wir mit Stefan Bratzel hier darüber gesprochen, einer der Autokenner in diesem Land. Der sagte, ich war selber noch kurz vorher da. Ich glaube, im Kanzleramt gab es da irgendein ein wichtigeres Gespräch. Und wir haben denen erklärt, was da gerade passiert auf der Welt. Und das ist tendenziell, und das ist mittlerweile sehr deutlich zu sehen, Unternehmen, die mehr E-Autos verkaufen, das sind die, die wachsen. Und die, die tendenziell sozusagen eine Überkapazität an Verbrennern haben, global betrachtet, nicht in Deutschland, dass die sozusagen schrumpfen, Marktanteile signifikant verlieren. Und das ist ja auch eines unserer großen Probleme. Und dann kommt fast über Nacht dieser Stopp, hat uns kalt erwischt. Hat das Sie auch kalt erwischt? Und schon wieder das Gesicht von Julia Löhr. Bitte mal Großaufnahme. Warum lachen Sie, Frau Löhr?
Ich seh eigentlich ein freundliches Gesicht.
Aber ich auch, sie weiß mehr.
Mich hat das damals tatsächlich überrascht. Es war ja, man erinnert sich an diese Wochen, nachdem das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zur Schuldenbremse gefällt hatte und man in Sachen Bundeshaushalt wirklich viel, viel Geld rausstreichen musste. Und da sind drei Herren dann in Klausur gegangen. Eine lange Zeit. Und es sind dann eben auch Beschlüsse gefasst worden, die aus heutiger Sicht nicht klug gewesen sind. Das kann man, glaube ich, so sagen. Genauso wie übrigens, ich weiß nicht, ob wir noch über das Thema Energie, das Thema, die Streichen der Kaufprämie. Vielleicht kommen wir noch auf Energiepreise zu sprechen. Auch, dass man einen Bundeszuschuss zu Netzentgelten gestrichen hat. Also es sind ein paar Sachen.
War noch jemand, der immer für den Industriestrompreis argumentiert hat? Wollte Ihr eigener Kanzler partout nicht?
Ja, hat das Bundesverfassungsgericht dann auch noch mit seinem Urteil dafür dann sozusagen einen zwingenden Hintergrund mitgeliefert. Aber was ich damit sagen will, da sind erkennbar Beschlüsse gefasst worden. Die haben sich nicht freundlich formuliert, die haben sich nicht bewährt. Und der Stopp der Verkaufsförderung, das sieht man eben sehr deutlich, auch beim Absatz. Ja. Das ist von den Käuferinnen und Käufern, von den Autofahrern, sehr deutlich auch als ein Signal wahrgenommen und worden. Und deswegen müssen wir an der Stelle, glaube ich, auch noch wieder neue Verkaufsförderung und neue Anreize schaffen, um das wieder auszubügeln.
Ist das, Frau Löhr, also das ist gut gemeint, ja, ich anerkenne total die Absicht, ja, und Sie machen sich ja ernsthaft Sorgen um Ihr Land und das ist ja auch wirklich relevant, was da gerade passiert. Aber wenn man jetzt sagt, so wie Herr Weil es gerade macht und sagt, wir denken über neue E-Auto-Förderungen nach, ist das nicht psychologisch, politisches Handwerk eigentlich kontraproduktiv, weil in dem Moment, wo er das jetzt hier ausspricht, sagen Leute zu Hause vorm Fernseher, die bereit gewesen wären, möglicherweise das E-Auto trotz gestrichener Förderung morgen zu kaufen. Nee, warte mal, dann warte ich jetzt noch mal ein halbes Jahr, mal gucken, was die sich ausdenken.
Deswegen sagt Robert Habeck ja in jede Fernsehkamera, dass wenn das dann so kommt, das auch rückwirkend gelten wird. Das Problem ist nur, er hat halt nicht das Geld dafür. Also niemand hat im Moment
das Geld dafür. Also Sie meinen, das ist ein Versprechen, dass er niemals einlösen wird?
Es gibt im Moment schlichtweg kein Geld dafür. Also wir haben einen Haushalt und einen Klima- und Transformationsfonds, in dem in beiden klafft eine Milliardenlücke, die jetzt erstmal geschlossen werden muss. Und die Politik denkt jetzt wieder darüber nach, eben was man jetzt noch machen kann. Aber erstmal haben wir kein Geld. So. Also im Moment sind das alles theoretische Überlegungen. Und geschmunzelt habe ich eben deshalb, weil schon im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition ja drin stand, dass über Ende 2025 hinaus keine Kaufprämien mehr fließen sollen. Und es gab schon so eine Art schrittweisen Ausstieg. Mhm. Zuerst wurden die Hybride rausgenommen, also die sowohl einen Verbrenner als auch einen Elektromotor haben. Und die Prämien wurden auch abgeschmolzen, die Zuschüsse, weil halt gesagt wurde, hey, das läuft jetzt seit 2016. Mhm. Das hat insgesamt 10 Milliarden Euro gekostet für 2 Millionen Autos. Also verdammt viel Geld für eher wenig Autos. So, da stimmen irgendwie die Relationen nicht mehr. Und diese Phase der Anschubfinanzierung, die muss jetzt auch mal vorbei sein. Und deswegen finde ich so bemerkenswert, dass dann immer getan wird, dass nur durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts da dieser Umschwung stattgefunden hat.
Nein,
es war im Koalitionsvertrag so angelegt. So. Aber natürlich war es dann, wie es geschah, da stimme ich Ihnen völlig zu, war es einfach schlechtes Handwerk. Das war ähnlich wie bei den Bauern mit dem Agrardiesel und sowas. Ja. Nee, bei dem, was dann noch im Zuge dieser Haushaltseinigung dann beschlossen wurde. Das kam dann holter die Polter. Die Leute waren völlig vor den Kopf gestoßen. Und es passierte etwas, was eigentlich total paradox ist. Es haben nämlich dann etliche Hersteller sogar die Preise gesenkt und haben gesagt, hey Leute, wir schenken euch wir geben euch das Geld, was ihr sonst vom Staat bekommen hättet, geben wir euch dazu. Also die Verbraucher hatten, wenn sie so ein Auto kaufen wollten, finanziell gar keinen Nachteil. Aber sie haben sich halt benachteiligt gefühlt, weil der Staat da wieder plötzlich über Nacht einen Zuschuss gestrichen hat, an den man sich gewöhnt hat.
Glaubwürdigkeit.
Und von daher ist das genau, das ist halt wieder dieses Problem, ein Vertrauensverlust, den die Politik ausgelöst hat. Ich finde das in der Sache durchaus berechtigt zu sagen, nach so vielen Jahren müsste es auch so funktionieren. Leider ist halt das Produkt noch nicht überzeugend genug. Und die Infrastruktur, Ladeinfrastruktur ist noch nicht überzeugend.
Das ist was anderes. Ich finde, das Produkt ist mittlerweile ziemlich überzeugend.
Ja gut,
viele deutsche E-Autos, das wird immer so schlecht geredet, deutsche E-Autos sind gut.
Gut, aber die viele Verbraucher sagen halt mit der Reichweite,
sind teuer. Das
passt
das Argument
mir noch nicht.
Kaufe ich.
Sie sind teuer, genau.
Ja, das Argument kaufe ich, aber sie sind in der Produktion, sind gute Autos in der Qualität.
Ja. Aber Super-Autos. Das Problem ist halt, dass das auch so ein bisschen, da hat so eine Art Erziehungsmechanismus stattgefunden. Also die Bundesregierung hat halt immer Zuschüsse dazugegeben. Dann gewöhnt man sich dran und dann entsteht so dieses Gefühl, so, naja, da habe ich jetzt ja ein Recht drauf und dann nehmen die das auf einmal weg. So Skandal. Und dann war natürlich erstmal, ist der Markt zusammengebrochen. Genau. Inzwischen erholt er sich wieder ein bisschen, muss man auch dazu sagen.
Der E-Automarkt und wird es auch weiter hochlaufen.
Ja, aber auf einem sehr niedrigen
Niveau, ja, sehr zart. Ich mache jetzt hier keine Schleichwerbung, aber es gibt teilweise Verbrennermodelle und ihr Pendant im Elektrobereich, die sind jetzt gleich teuer.
Genau,
inzwischen.
Im hochpreisigen also, Segment ist das so.
Nö, auch im mittleren, aber ja, ohne dass ich jetzt konkret werden muss. Aber da hat sich eine Menge getan. Aber insbesondere auch, nachdem wir ja sehr preissensibel bei der Energie geworden sind, nach der Energiekrise und dem Ukraine-Krieg, sind die Käuferinnen und Käufer skeptischer geworden. Und deswegen, gerade in dem Umfeld, ist das Signal des Staates, ich ziehe mich zurück, wirklich keine gute Idee gewesen. Jetzt gibt es einen Vorschlag der Bundesregierung für die Dienstwagenflotten, nämlich über entsprechend degressive Abschreibungen, das wesentlich attraktiver zu machen. Das ist auch okay aus meiner Sicht. Was allerdings jetzt nicht passieren darf, dass die privaten Käuferinnen und Käufer, dass die dann leer ausgehen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Da denke ich nicht an die alte Kaufprämie. Ich glaube nicht, dass die so 1:1 zurückkehren kann. Vielleicht muss sie das auch gar nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten, Kaufanreize zu machen.
Genau.
Ich kann dann über Steuermäßigungen sprechen.
Aber jetzt einmal, ich weiß, Sie können zu dem Komplexen nicht alles sagen, was Sie wissen derweil. Aber die eine Frage muss ich Ihnen stellen und kann ich Ihnen nicht ersparen. Werksschließungen. Wir hatten Lars Klingbeil hier, Niedersachse, VW. Wir hatten Kevin Kühnert hier, SPD, Volkswagen, ja, alles sehr miteinander verbunden. Beide saßen hier auf diesem Stuhl und haben vehement Arbeitsplatzverluste ausgeschlossen. Sie auch?
Nein, ich kann das nicht, ehrlich gesagt. Weil wir
Warum
gerade
haben
Sie
das gemacht?
Weil wir gerade auf breiter Front sehen, wie er nicht nur in der Automobilindustrie, sondern man kann sagen querbeet in der Industrie, gerade entsprechende Prozesse ablaufen.
Entsprechende Prozesse ablaufen ist das schöne Wort für,
ja,
ne,
dass
da
man,
verlieren
dass
wir gerade
man Kosten
Jobs.
Sinkt, Kosten sinkt, Kosten sinkt.
Und wir verlieren Arbeitsplätze, ich übersetze das nochmal.
Ja, ja. Und das,
in welcher Größenordnung bei Ihnen in Niedersachsen?
Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Und wenn ich es wüsste, würde ich es auch immer noch nicht sagen. Aber ich weiß es noch nicht mal.
Aber reden wir über Zehntausende?
Das muss jetzt alles in diesen Verhandlungen miteinander besprochen werden. Aber der springende Punkt ist folgender. Das eine kennt man übrigens bei Volkswagen und bei vielen anderen Unternehmen. Es gibt eine langfristige Personalplanung, da können alle Beteiligten sich drauf einstellen. Und da geht man fair und im Guten auseinander. Das gibt es und das hat sich auch bewährt. Und das zu bewahren, das finde ich, ist extrem wichtig, auch zur Bewahrung des sozialen Friedens. Wie gesagt, wir werden sehen, was jetzt auch bei diesen Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern an dieser Stelle rauskommt.
Die fordern 7% mehr Lohn
und,
in der jetzigen Situation.
Deswegen werden wir
jetzt,
wie ich schon sagte, wir werden ja sehen, was da rauskommt. Ich hoffe und gehe stark davon aus.
Aber 7% werden da nicht rauskommen.
Ich erwarte auch, dass wir wirklich bis Weihnachten auch an dieser Stelle eine Klärung haben. Denn was wirklich auch an dieser Stelle vielleicht noch gesagt werden muss, es ist eine unglaubliche Belastung für so viele Leute, die gerade zwischen Baum und Borke sind.
Ja.
Und das muss ein Ende haben.
Darf ich noch mal fragen? 7% plus ist das, was die Gewerkschaft will. Die VW-Spitze sagt, wir reden hier über Lohnkürzungen. Frau Caballo sagt, wir reden über zehntausende Jobs, die wir verlieren. Der Markenchef von VW, Thomas Schäfer, sagt, wir sind 500.000 Autos, 500.000 unter Soll. Uns fehlt der Verkauf von 500.000 Autos. Übersetzt heißt das mindestens 2 Werke. Schließen Sie Werksschließungen aus?
Ich habe gesagt, ich habe die sehr klare und sehr ernst gemeinte Erwartung, dass es bessere Alternativen gibt als Werksschließung. Ich will auch kurz sagen, warum. Weil da, wo ich eine Industrie einmal abziehe, kommt sie nicht wieder.
Das ist richtig.
Und Wir haben jetzt eine schwierige Phase. Ich bin allerdings ziemlich sicher, wenn es die deutsche Automobilindustrie, nicht nur Volkswagen, richtig macht, dann wird man auch wieder wesentlich bessere Zeiten erleben. Und dann wird man auch bestimmte Kapazitäten benötigen. Ich habe nicht das Ziel, dass wir sozusagen die deutsche Automobilindustrie prinzipiell über die Grenzen schicken. Mhm. Das kann nicht das Ziel sein. Das ist das eine. Das andere ist, ich kann jetzt nichts zu Tarifforderungen sagen. Es gibt die gute alte Regel, Politiker sollen sich aus Tarifverhandlungen raushalten. Das werde ich auch wirklich tun. Aber es ist jetzt eine wirklich schwere Last und eine schwere Verantwortung, die die Beteiligten haben. Und gleichzeitig wissen wir, am Ende des Tages muss ein Unternehmen wettbewerbsfähig sein. Das ist die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und für sichere Arbeitsplätze. Und insofern gibt es ein gemeinsames Ziel.
Wir haben gestern darüber gesprochen, eine Arbeitsstunde in der deutschen Autoindustrie kostet je nach Quelle, die man studiert, irgendwo zwischen 65 und teilweise auch 80 Euro. Eine Stunde in der ungarischen Autoindustrie kostet 18 Euro. Das heißt, wir sind da offenbar nicht wirklich wettbewerbsfähig. Und ich will jetzt auch gar nicht, dass Sie, Herr Wald, spekulieren über einzelne Werke, weil das wäre auch zynisch der Belegschaft.
Das ist ja ein Grundsatzthema der deutschen Industrie.
Genau.
Die hat das in der Vergangenheit gelöst und wird das auch sicherlich in der Zukunft tun, über so eine Mischkalkulation. Also die allermeisten großen Unternehmen, die produzieren in Deutschland, aber sie produzieren auch in anderen Ländern und sie kommen unter dem Strich dann schon zu vernünftigen Ergebnissen.
Solange der Markt in China gut funktioniert. So, VW 5 Milliarden jedes Jahr aus China.
Und beispielsweise bezogen wir auf den Automobilmarkt, auf der Basis des Volumens, das es bis Corona gegeben hat. Jetzt sind wir deutlich drunter. Also an der Stelle darf der Abstand nicht zu groß werden. Aber es ist nicht sozusagen die zwingende Folge, das wird auch gar nicht machbar sein, dass man in Deutschland dann auf der gleichen Kostenbasis arbeitet wie woanders.
Ich habe, Frau Löhr, eine Frage und vielleicht kann Herr Weil sie auch gleich nochmal versuchen zu beantworten, als der Mann, der in politischer Verantwortung in Niedersachsen ganz oben steht. Wenn man mit Menschen aus dem VW-Konzern spricht, die Einblick haben, dann sagen die, wir verstehen nicht, was Politiker im Moment teilweise versprechen, wenn es um Werksschließungen geht, wenn es um Jobs geht, weil die kennen die Zahlen. Die wissen, was in den Büchern steht. Es ist ausgeschlossen, dass es ohne geht. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich fand jetzt auch gerade die Reihenfolge, in der Sie das aufgezählt haben, interessant. Sie haben ganz zum Schluss gesagt, aber wichtig ist, dass VW wieder wettbewerbsfähig werden muss. Das muss an erster Stelle stehen, weil wenn das Unternehmen nicht wettbewerbsfähig ist, das heißt, dass es Produkte verkauft und am Ende dabei ein Gewinn steht, dann wird das nicht mehr funktionieren. Und zum Beispiel jetzt das Elektroauto, das günstige Elektroauto, was jetzt ja kommen soll, der ID.2 unter 25.000 Euro, der wird in Spanien produziert. Das ist ja schon entschieden, dass das dort im Seat-Werk stattfindet.
Das heißt, deutsche Arbeitnehmer haben davon erstmal nichts.
In Wolfsburg hat man
davon
nichts.
Der Konzern hat was davon.
Es kommt Geld nach Wolfsburg, genau. Das hat man davon. Der ID.1, der dann um die 20.000 Euro kosten soll, also der dann eben auch mit den chinesischen Modellen mithalten soll, der wird mutmaßlich entweder in Portugal oder in Osteuropa produziert. Also ich frage mich, womit wollen Sie die ganzen Werke in Deutschland auslasten? Ich sehe es nicht.
Wenn ich das so Platz sagen darf, mit anderen Produkten. Denn das, was Sie jetzt eben mit Recht beschreiben, das ist das, was seit vielen Jahren der Fall ist. Das gilt für Volkswagen, es gilt auch für andere Unternehmen, dass die niedrigpreisigeren Modelle typischerweise nicht mehr in Deutschland produziert werden, sondern da werden die höherwertigen, auch höherpreisigen Produkte, auch die komplexeren, produziert. Mhm. Und so ist es ganz gut gelungen, zu einem Ausgleich zu kommen. Dass wir jetzt in Deutschland aufgrund diverser Umstände tatsächlich auch da Bedarf haben, besser zu werden. Das ist so, definitiv. Wie gesagt, nochmal, es ist nicht unternehmensspezifisch.
Wenn Sie sagen andere Produkte, was meinen Sie dann?
Nö, also es sind typischerweise die höherwertigen Fahrzeuge.
Premium-Segment.
Also wenn ich mal so sagen, das ist Pendant zu dem Auto, das Volkswagen, wie Sie sagten, in Spanien plant, den ID.2. Das wäre früher zum Beispiel der Polo gewesen oder sowas. Ja, der ist auch nicht zuletzt in Deutschland gebaut worden.
Politisch, darüber können Sie aber reden, Herr Weil. Wie schauen Sie auf so Veranstaltungen wie gestern? Gipfel des Kanzlers, Gegengipfel des Bundesfinanzministers, alles zur Rettung der deutschen Wirtschaft und der Wirtschaftsminister ist gar nicht eingeladen. Und dann beschuldigt man sich gegenseitig nicht informiert zu haben. Kai Ambos, sehr bekannter Verfassungsrechtler, sagte gestern, das ist ja Boulevardniveau. Er meinte ja eigentlich die Diskussion hier in der Sendung. Ich fand das gar nicht. Ich finde, das, was wir da beschrieben haben, ist das Boulevardeske an diesem Polittheater in Berlin. Wie schauen Sie auf so eine Geschichte? Haben Sie den Ernst der Lage verstanden?
Also sehr differenziert. Sie haben mich gefragt, wie ich drauf schaue. Ja. Dass der Bundeskanzler einen Kreis von Leuten einlädt, mit denen er drüber redet, Klar. Was muss eigentlich passieren, finde ich völlig normal. Das mache ich auch. Und auch bei mir ist es nicht jedes Mal so, dass ich Ministern sage, kommt doch bitte dazu. Das ist dann, wenn es meiner ganz persönlichen Unterrichtung dienen soll, manchmal muss ich mich auch schlichtweg selber schlau machen.
Das alles zugestanden.
So, dass dann der Bundesfinanzminister einen ja richtig öffentlichen Gegengipfel, in Anführungsstrichen, das Wort Gipfel hat übrigens, glaube ich, Olaf Scholz nicht in den Mund genommen, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
Das ist medial so begleitet worden.
Aber das, ja genau, das ist dann ein Wording der Medien. Aber dass dann der Bundesfinanzminister, Herr Lindner, das dann so publikumswirksam als Konkurrenz aufbaut, ist schon ein ziemlich dicker Hund, finde ich. Und das wirft sicherlich Fragen des regierungsinternen Umgangs miteinander auf. Die konnte ich jetzt von hier aus nicht beantworten.
Warum macht er das?
Aber ich nehme mal stark an, um zu zeigen, wie bedeutend er ist. Aber so kann man in einer solchen Situation von deutscher Wirtschaft nicht vorgehen.
Christina Dunz hatte gestern die interessante These, da will einer seinen Rauswurf provozieren, damit er sagen kann, na gut, der Kanzler hat mich rausgeschmissen. Es war nicht die FDP, die sich vom Acker gemacht hat.
Ja, nun kann ich mich vielleicht nicht so gut in die Psyche von Herrn Lindner reinversetzen wie Frau Dunz. Man muss ja mit dem auskommen, was man so hat. Aber es ist jedenfalls ein Umgang, der unter aller Kanone ist.
Schließen Sie aus, dass diese Koalition noch vor Weihnachten platzt?
Sie haben mich schon öfter mal schließen Sie aus, Fragen gestellt, Herr Lanz. Und ich habe immer gesagt, in der Politik schließe ich nie irgendetwas aus.
Und schon erst recht nicht in dem Zusammenhang.
Auch das schließe ich nicht aus, ebenso wenig wie irgendetwas anderes.
Glauben Sie, dass diese Koalition bis zum Ende hält?
Also, man muss entweder sich zusammenraufen und sich vornehmen, im letzten Jahr zeigen wir noch mal, wie wir richtig regieren.
Darf ich noch mal fragen, oder würden Sie sich wünschen, dass diese Koalition bis zum Ende hält?
Ja, ich wünsche mir, dass diese Bundesregierung wirklich voll aktionsfähig wieder wird. Dieses öffentliche Schauspiel endlich beendet wird. Man wirklich sich sehr konzentriert den Problemen zuwendet, von denen wir ja reichlich haben, und dann auch durchhält. Aber das ist auch die Grundlage dafür.
Sie haben gerade gesagt, ich mache das auch, informiere mich, hole mir meine Leute zusammen, ist ja klar. Aber hier geht es ja nicht um irgendwas. Hier geht es um eine deutsche Kernindustrie. Und dann macht man das. Die informieren sich offensichtlich nicht gegenseitig, düpieren sich auf offener Bühne. Der Bundeswirtschaftsminister, es geht um die deutsche Wirtschaft, ist gar nicht dabei. Dann wird angekündigt, am 15. November, Frau Löhr, gibt es den nächsten Gipfel. Ja. Dummerweise wird dann der Bundeswirtschaftsminister schon wieder keine Zeit haben. Warum nicht?
Er ist auch nicht eingeladen, aber da beginnt der Grünen-Parteitag. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, schon das Fatale jetzt auch in dieser Situation.
Jetzt ist es tatsächlich gerade so, dass durch diesen Halbgipfel hier, Gipfel da, überall wird gegipfelt, ohne dass jedenfalls, wie gesagt, Olaf Scholz meines Wissens das Wort jemals in den Mund genommen hat, das natürlich eine Irrsinnsbedeutung hat. Wenn man es wirklich jetzt mal auf Normalmaß zurückbringt, dann gehe ich davon aus, ich bin ja nicht Teil dieser Runde, dass dort das passiert, was auch absolut notwendig ist, dass nämlich der Bundeskanzler sich den O-Ton der Beteiligten und ihre Ratschläge einholt. Und das finde ich, wie gesagt, völlig richtig. Denn man soll eins nicht glauben, das war wiederum der Fehler beim Vorschlag von Robert Habeck, fand ich, dass man in einer solchen Situation jetzt durch, wie soll ich sagen, einsame politische Entscheidungen vorwärts kommt. Was wir jetzt brauchen, das ist wirklich eine große gemeinsame Anstrengung.
Exakt.
Und so interpretiere ich es, dafür werden jetzt gerade die Vorbereitungen getroffen, ist auch notwendig.
Aber dass sich der Kanzler in einer Regierungserklärung im Bundestag, die eigentlich sich um den Europäischen Rat drehen sollte, hinstellt und ankündigt, dass er jetzt eine neue industriepolitische Agenda entwickeln werde, dass er Großes da auf den Weg bringen und in den Bundestag bringen werde, ohne die beiden zuständigen Minister mit einzubinden.
Regierungsentscheidungen würden natürlich gemeinsam getroffen werden. Aber ehrlich gesagt, vorher war immer die Kritik, der sagt ja gar nicht, was er jetzt macht und so weiter und so weiter. Jetzt macht das, ist es auch nicht recht.
Naja, also vielleicht hätte man da doch die Minister einweihen sollen. Und ich meine, wir haben ja gesehen, was daraus gefolgt ist. Dann legt Robert Habeck ein eigenes Konzept vor, über das er dann vielleicht der Kanzler reden könnte oder auch nicht reden könnte. Dann haben wir letzte Woche eine völlig bizarre Dreieckskommunikation über Berlin, Neu-Delhi und Washington erlebt.
Vielleicht können wir mal kurz rein. Das Wort bizarr ist schon ganz gut in dem Zusammenhang. Insbesondere dann, wenn man es mal sozusagen direkt hintereinander geschnitten so hört, wird dann noch mal klar, was Absurdistan ist. Bitte schön.
Die Diskussion haben wir häufig geführt. Das ist ein Papier, das ist mir wohl bewusst, das über die Verabredung im Koalitionsvertrag hinausgeht. Aber Verträge halten sich manchmal nicht oder die Wirklichkeit hält sich nicht an Verträge.
Die Wirtschaftskraft Deutschlands kommt daher, dass die Unternehmen ohne Subventionen in großer Zahl wirtschaftlich erfolgreich sind, dass sie Arbeitsplätze schaffen und nicht, dass wir jeden Tag gucken, wie wir Zuschüsse geben können.
Nein, die Vorschläge von Herrn Scholz waren nicht abgestimmt und die von Herrn Habeck auch nicht.
Also Sie reden nicht miteinander?
Investitionsprämie, ja, die steht. Wir reden miteinander, aber diese Vorschläge kenne ich nicht. Und das ist für sich genommen ein Problem. Das will ich Ihnen sehr klar sagen.
Ist das eine Koalition? Also arbeiten die noch zusammen? Oder?
Ja, also letzten Freitag waren ja dann die deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Delhi. Und so um kurz nach fünf hat Habeck sein Pressestatement gemacht. Und ungefähr eine Stunde später hat Scholz sein Pressestatement gemacht und Habeck ist dann schon in die U-Bahn zu fahren, zu einer Abendveranstaltung. Also auch dort war es halt ein großes Miteinander. Was Scholz dann zugleich da angekündigt hat, war da auf jeden Fall nicht zu sehen. Also wahrscheinlich würde ein Therapeut sagen, diese Ehe ist völlig zerrüttet. Und
unüberbrückbare Differenzen, möchte ich sagen.
Da braucht man auch kein Trennungsjahr mehr, um zu wissen, dass das nicht mehr funktioniert.
Herr Weil, Lars Klingbeil, Ihr Parteichef, saß vor einiger Zeit hier, auch Niedersachse. Die Niedersachsen-SPD ist wieder richtig am Start, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Und sagte neulich in der Sendung, da habe ich auch eine Erwartung an den Bundeskanzler, dass man jetzt mit einer anderen Performance, mit einer Klarheit bei Themen, mit dem Raus aus der Moderationsrolle zeigt, dass wir diese Wahl gewinnen wollen.
Naja, da ist natürlich was dran. Also nach meiner Einschätzung sind die Verluste der SPD bei den letzten Wahlen und auch in den Umfragen ein Teil dadurch zu erklären, dass die SPD und Olaf Scholz vorneweg wirklich versucht haben, über einen unendlich langen Zeitraum immer wieder im Einzelfragen Konsense mit herbeizuführen. Und das ist in der Tat dann auch auf Kosten des eigenen Profils gegangen. Und dass umgekehrt Leute sagen, naja, wer ist hier die größte Regierungspartei, wer ist die Kanzlerpartei, was halte ich von der Darstellung der Regierung insgesamt? Und das ist gut nachvollziehbar. Und dann geht das eben mit der SPD nach Hause. Und deswegen glaube ich, das ist schon richtig und das würde wahrscheinlich Olaf Scholz vielleicht in anderen Worten im Kern aber auch so sagen. Das heißt, so ist ja wahrscheinlich auch mit zu interpretieren, was da gesagt wurde in seiner jüngsten Regierungserklärung.
Ich fand das eine sehr klare Ansage. Sie würden sich auch eine bessere Performance wünschen.
Vom Bundeskanzler, meine ich. Nicht vom Bundeskanzler, sondern von der Ampel. Das bezog
sich auf den Bundeskanzler.
Nein, die Art und Weise, wie die Ampel sich präsentiert, die ist das Problem. Und dass der Bundeskanzler in dieser Situation jetzt sagt, wir sehr klare Vorgaben machen, was der Kurs ist, das halte ich für zwingend geboten. Gerade in Sachen Wirtschaftspolitik sind wir in einer Lage, da muss das Chefsache sein. Es geht gar nicht anders.
Also, Sie wünschen sich eine bessere Performance vom Kanzler. Ich übersetze das einfach nochmal. Für den Fall, dass es jemand nicht richtig verstanden hat.
Das ist ja nicht gesagt, habe ich das nicht gemeint, auch nicht. Aber
doch.
Die Interpretation ist frei.
Ist frei und so. Und ganz zum Schluss noch muss ich etwas fragen, weil es wirklich interessant ist. Der neue SPD-General Matthias Miersch bringt jetzt auch Gerhard Schröder wieder ins Spiel und sagt auf die Frage, ob in der deutschen Sozialdemokratie Raum für Schröder sein müsse, ja, denn sonst hätte er ja aus der Partei ausgeschlossen werden müssen. Das sagt er im aktuellen Stern. Und die Frage ist natürlich, welchen Raum sollte man Herrn Schröder geben? Weil das Büro haben Sie mir schon weggenommen.
Naja, das, was Matthias Miersch sagt, Gerhard Schröder ist nach wie vor Mitglied der SPD. Und ich sage auch immer, ich differenziere zwischen einer wirklich riesigen Lebensleistung als aktiver Politiker und einem Verhalten, insbesondere in Sachen Russland und Ukraine, das ich nicht verstehen kann und das meines Erachtens auch nicht akzeptiert werden kann. Und genau zwischen diesen beiden Polen geht es. Ich glaube, es gibt auf gut Deutsch zu dieser Positionierung, die Gerd Schröder leider, leider in Sachen Russland eingenommen hat, keinen Raum in der SPD.
Aber
es gibt sehr wohl einen Raum dafür zu sagen, er hat Großes geleistet.
Aber was heißt das? Was meint dieser andere Raum? Meint der eine neue Agenda? Meint der, traut euch, ernsthafte Strukturreformen zu machen? Ist das Ihrer Meinung nach nötig? Strukturreformen. Ich meine, 16 Jahre Angela Merkel, keine nennenswerte, habe ich das jetzt falsch
gemacht? Angela Merkel hat vor allem von der Agenda von Gerhard Schröder profitiert.
Genau. Das ist so die Lesart von
den
Ökonomen.
Status quo solide verwaltet, wenn man jetzt mal
so,
von der
Flüchtlingskrise abzieht. Aber keine nennenswerte Struktur. Ist jetzt Zeit, abschließend gefragt, Herr Weil, für eine echte Strukturreform?
Ist es Zeit für ein Update? Wir sehen, dass wir viele, viele Versäumnisse haben, die uns auch teuer zu stehen kommen. Deswegen werden wir auch sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Das geht leider nicht anders.
Das heißt Schuldenbremse.
Und wir sehen auch, dass wir beispielsweise aus meiner Sicht dringend dran müssen an die Überregulierung, also dieses ganze Dickicht von Vorschriften, Regeln etc., die es gibt und die wirklich auch viel Dynamik aus unserer Gesellschaft rausnehmen. Das ist wirklich auffällig. Das, was Hauptgegenstand der Agenda 2010 gewesen ist, also die Reform des Arbeitsmarktes zu Zeiten noch einer grassierenden Massenarbeitslosigkeit.
Ja, ist andere Situation,
ja. Das ist nicht das, was im Moment besonders nahe liegt, aber mit den anderen Dingen haben wir genug zu tun. Ich bin in vielen Unternehmen und es gibt drei Themen, die immer wieder bei jedem Unternehmensbesuch mehr oder weniger auftauchen. Erstens Kosten, vor allen Dingen Energiekosten.
Genau.
Zweitens Fach- und Arbeitskräftebedarf. Ganz wichtiges Thema. Ist eine echte Wachstumsbremse natürlich auch schwer zu bearbeiten. Und drittens das Thema Überregulierung. Jetzt würde ich ein viertes noch dazu sagen, da die Stimmung so im Keller ist, brauchen wir einen Brustlöser. Es muss jetzt Anreize auch für Investitionen geben. Und wenn man diesen 3- bis 4- Klang, wenn man den wirklich konsequent angeht, dann haben wir, glaube ich, den Kern dessen, was das Update ausmacht.
Frau Löhr.
Ich würde weitergehen und sagen, wir brauchen eine neue Agenda. Wir bräuchten eine Arbeitsmarktreform, wir bräuchten dringend eine Rentenreform. So einfach mit kleinen Stellschrauben wird das nicht weitergehen. Und ich weiß, dass Investitionen bei der SPD ein großes Thema sind und dass sie gerne auch schuldenfinanziert sein sollen. Da kann ich nur dazu sagen,
gerne nicht.
Es gibt schon jetzt im Klimafonds sehr viele Milliarden, ein mittlerer zweistelliger Milliardenbetrag jedes Jahr, der für Investitionen vorgesehen ist. Er wurde zuletzt immer nur zur Hälfte ungefähr abgerufen.
Genau.
Es mangelt wirklich nicht an Geld. Gehen Sie mit dem Geld, was da ist, verantwortungsvoll um und dann passt das schon.
Also
ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit dafür haben. Aber wir haben wirklich viele große Baustellen, die sich einfach aus Versäumnissen der Vergangenheit ergeben und die teuer sind, wieder zu schließen. Denken Sie an die Bundeswehr, denken Sie an die Bundesbahn, denken Sie an die Bundesautobahn und so weiter und so weiter. Und wenn man das wirklich wirksam angehen will, und wir müssen es angehen, dann werden wir nicht mit der Portokasse auskommen.
Sie haben es schon angegangen und das ist nicht die Portokasse. Aber gut.
Gesucht wird offensichtlich ein neues Erfolgsmodell für Deutschland, nichts mehr und nichts weniger. Danke Ihnen beiden ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.